What We Love. Gay Fantasia on National Themes, die Miniserie Angels in America.
Angels in America gehört streng genommen nicht zu den klassischen US-amerikanischen TV-Serien, wie wir sie bisher in Previously besprochen haben. Aber für Angels in America machen wir gerne eine Ausnahme. Es handelt sich um eine Miniserie aus 6 Teilen, die auf dem Pulitzer-Preis gekrönten Theaterstück von Toni Kaschner basiert. Das zweiteilige Drama Angels in America gilt in den USA als wichtigstes Theaterereignis der 1990er Jahre. Der erste Teil des Theaterstückes, Millennium Approaches, wurde 1991 im Eureka Stage in San Francisco uraufgeführt, gefolgt vom zweiten Teil Perestroika Ende 1993. Angels in America wurde sehr lange als zu lang, zu künstlerisch, zu politisch, zu queer erachtet, sodass eine Filmadaption von keinem der größeren Filmstudios in Erwägung gezogen wurde, bis sich schließlich nach 13 Jahren der TV-Sender HBO dazu entschloss. Angels in America spielt im Jahr 1985 in New York City. Der Plot folgt der langsamen und unausweichlichen Trennung zweier Paare, eines Homosexuellen und eines Heterosexuellen, vor dem Hintergrund der Reagan-Ära und den frühen Tagen der AIDS-Epidemie.
Louis Aronson, ein jüdischer linker Büroangestellter am Bundesgericht New Yorks, verlässt den an AIDS erkrankten Pryor Walter, Künstler und Gelegenheitsarbeiter, weil er sich vom Umgang mit Krankheit und Tod überfordert glaubt. Joe Pitt ist ein ehrgeiziger, konservativer, republikanischer Anwalt am Bundesgerichtshof. Er ist Mormone, ebenso wie seine Frau Harper Pitt, mit der er aus Salt Lake City nach New York gezogen ist und kämpft gegen seine homosexuellen Neigungen. Harper leidet unter der emotionslosen, platonischen Ehe und ahnt Joes uneingestandene Homosexualität. Sie fürchtet sich vor einer aus den Fugen geratenen Welt. 1985 ist auch das Jahr der Entdeckung des Ozonloches. Harper verlässt nicht mehr die Wohnung. Ihrem tristen Alltag entflieht sie mit Hilfe von ununterbrochenen, durch Valium verursachten Halluzinationen. Eine weitere Rolle spielt der rechtskonservative Anwalt Roy Cohn, ein von 2 Charakteren in Angels in America, die auf eine historische Figur zurückgehen. Er unterbreitet Joe Pitt ein Jobangebot in Reagans Justizministerium in Washington D.C. Roy Cohn hat sich ebenfalls mit HIV infiziert, zwingt allerdings seinen Arzt, stattdessen Leberkrebs zu diagnostizieren. Denn obwohl Roy Cohn Sex mit Männern hat, ist er nicht homosexuell. Homosexuelle, so Cohn, sind Männer, die in einem Zeitraum von 15 Jahren kein verdammtes Antidiskriminierungsgesetz durch das Stadtparlament bekommen haben. Er hingegen ist so mächtig, dass er innerhalb von 5 Minuten den US-Präsidenten am Telefon haben kann. Außerdem ist da noch Belize, ehemalige Drag Queen, Ex-Lover und bester Freund von Pryor Walter, sowie Roy Cohns späterer Krankenpfleger. Und Hannah Pitt, die Mutter Joe Pitts, eine robuste, strenggläubige Mormonin, die zunächst die Homosexualität ihres Sohnes zu ignorieren versucht, sich dann aber aus Utah auf den Weg nach New York macht, um die Ehe ihres Sohnes zu retten. Dort angekommen muss sie feststellen, dass dieser Harper bereits verlassen hat und eine Beziehung zu Louis eingegangen ist. Die beiden hatten sich in der ersten Episode auf der Herrentoilette des Gerichtsgebäudes, in dem sie beide arbeiten, kennengelernt.
Angels in America spielt vor dem Hintergrund der zweiten Legislaturperiode Reagans. Mit Appellen an den amerikanischen Patriotismus, dem Versprechen, die Größe und Überlegenheit der USA wiederherzustellen und offenen Drohungen an die Adresse Moskaus hatte Präsident Reagan in der ersten Amtszeit dem Kalten Krieg einen dramatischen, unversöhnlich klingenden Akzent gegeben. Er veranlasste ein massives Aufrüstungsprogramm und gleichzeitig umfangreiche Cutbacks sozialstaatlicher Standards. Der Übergang zum ökonomischen Neoliberalismus und der neokonservative Rollback enttäuschte die linken Hoffnungen der 1970er Jahre. Dazu kam noch die Bedrohung durch AIDS. Eine Bedrohung, die von Reagan über Jahre ignoriert wurde. Er schloss sich vielmehr der These Jerry Falwells, Fernsehprediger und Präsident des TV-Senders Christian Broadcast Networking an. Dieser behauptete, dass es sich bei AIDS um den Zorn Gottes handele, weshalb die homosexuellen Bewegung bekämpft werden müsse. Derweil stieg die Zahl der Infizierten rasant. Während 1981 lediglich 191 AIDS-Fälle gemeldet wurden, waren 8 Jahre später bereits 55.000 Menschen an der Immunschwächekrankheit gestorben. Für die marktradikalen Konservativen wie Roy Cohn und seinen Anwaltskollegen Heller hingegen führt Reagan die Vereinigten Staaten hinaus aus der Depression des Vietnam-Traumas, Watergate, den weltpolitischen Ansehensverlust. Er läutete den Übergang vom Fordismus zum Postfordismus ein. In einer Szene mit Roy Cohn und Joe Pitt triumphiert Heller. In Washington herrscht Revolution. Bis 1990 ist der oberste Gerichtshof ein Bollwerk der Republikaner. Wir setzen uns überall durch. Abtreibung, Militär, Mittelamerika, Familienwerte, gutes Investitionsklima. Das Ende des Liberalismus, das Ende der sozialen Marktwirtschaft, das Ende des säkularen Humanismus.
Der Gesundheitszustand Pryors verschlechtert sich, sodass er in ein Krankenhaus eingewiesen werden muss. Louis zieht aus der gemeinsamen Wohnung und trennt sich von ihm. Unter dem Einfluss starker Medikamente wird Pryor zusehends von Vision heimgesucht. Er erhält Besuch von zwei Vorfahren, die ihm die Ankunft eines Boten ankündigen. Dieser Engel erscheint Pryor schließlich, um ihm mitzuteilen, dass er als Prophet auserkoren wurde. Gott hat die Welt verlassen und die Menschheit verworfen. Die Engel sehen sich ihn zurück und machen die Menschen für sein Verschwinden verantwortlich. Die Futterung der Engel an die Menschen lautet daher: Stop moving. Denn wenn die Menschen durch ihr Handeln Leiden produzieren, dann müssen sie aufhören, Geschichte zu machen. Pryor widerspricht. Die Menschen können nicht einfach gestoppt werden. Fortschritt, Bewegung und Migration, in der Geschichte der Menschen gibt es keinen Stillstand. Pryor erklärt schließlich, dass er nicht bereit ist, sein Leben aufzugeben, um die ihm zugedachte Rolle eines Propheten zu spielen. Er erzwingt seine Rückkehr ins Leben.
Roy Cohn und Joe Pitt geraten in einen heftigen Streit über Joes Entscheidung, nicht nach Washington zu gehen, wo Cohn ihn als Mitglied im Justizministerium braucht, um einen Bestechungsprozess gegen ihn zu verhindern. Dem einflussreichen Anwalt droht das Ende der Karriere. Nachdem Joe sein Haus verlassen hat, erleidet Roy Cohn einen Schwächeanfall. In diesem Moment erscheint ihm zum ersten Mal der Geist von Ethel Rosenberg.
Ah! Who the fuck are you?
Ah, fuck. Ethel.
You don't look so good, Roy.
Well, Ethel, I don't feel so good.
Oh! Oh. Oh. Oh, you really are a very sick man.
Oh, God! Ethel!
He doesn't hear you, I guess. We should send for an ambulance. Ow! Buttons! Such things they got now. What's the number, Roy?
911.
Ow! Oh, it sings. Yes, you should please send an ambulance to the home of Mr. Roy Cohn, the famous lawyer. What's the address, Roy?
251.
251.
East 87th.
East 87th. Yeah, no apartment number. He's got the whole building.
Yeah.
My name? Ethel Greenglass Rosenberg.
Ethel Rosenberg ist die zweite historische Figur in Angels in America. Die jüdische Kommunistin gerät 1950 zusammen mit ihrem Mann Julius Rosenberg in das Visier des FBI. Ihre Verhaftung wegen Atomspionage fällt in die Zeit des hysterischen Antikommunismus des US-Senatoren Joe McCarthys. Obwohl keine Beweise für die Spionagetätigkeit Ethel Rosenbergs vorliegen, wird sie zusammen mit ihrem Mann am 19. Juni 1953 auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Für die Todesstrafe maßgeblich eingesetzt hatte sich Roy Cohn, die rechte Hand McCarthys, während der Anhörungen des Komitees für unamerikanische Umtriebe.
Ein weiterer Verweis in die 1950er Jahre und die McCarthy-Ära wird im Streit zwischen Louis und Joe gemacht. Die weltanschaulichen und politischen Unterschiede zwischen dem linken Intellektuellen Louis und Joe, dem konservativen Mormonen und Reagan-Bewunderer, eskalieren in einer heftigen Auseinandersetzung, nachdem Louis von Belize erfahren hat, dass Joe ein Protégé Roy Cohns ist.
Joe, who said have you no decency?
I'm leaving.
You moron, how can you not
get
know
out? I'm leaving, you son of a bitch.
Get out of my... It's only the greatest punchline in American history.
Out of my way, Louis.
Have you no decency? At long last, sir, have you no decency?
I don't know who said it. Why are you doing this to me? I love you.
Joseph Welch. The Army McCarthy hearings. Ask Roy. He'll tell you he knows. He was there. Roy Cohn.
Have you no decency, sir? Haben Sie denn keinen Funken Anstand, sir? Laut Louis das geflügelte Wort der amerikanischen Geschichte schlechthin. Diese Frage stellte Joseph Welch an McCarthy, als dieser vom David-Schein-Untersuchungsausschuss aufgefordert wurde, die Namen der 130 angeblich kommunistischen Subversiven zu nennen, die er im Verteidigungsministerium ausgemacht haben wollte. Stattdessen beschuldigte er Fred Fisher, einen abwesenden Mitarbeiter des Armeerechtsberaters Joseph Welch, kommunistischer Infiltration. Joseph Welch reagierte auf die unbelegte Behauptung McCarthys mit den Worten »Have you no sense of decency, sir, at long last? Have you left no sense of decency?« Mit der Ausstrahlung der Verhöre im Politmagazin See It Now wurden im Frühjahr 1954 über 20 Millionen AmerikanerInnen vor dem Fernseher Zeugen, wie sich US-Senator Joseph McCarthy durch offenbare Verleumdungen und rüpelhaftes Benehmen entlarvte. Die Haben Sie keinen Anstand-Frage läutete die moralische und politische Niederlage McCarthys ein. Angels in America wurde mit einem äußerst ungewöhnlichen Budget von 60 Millionen Dollar und in Starbesetzung verfilmt. Regie führte Mike Nichols. Die Miniserie verbindet die Größe des Films mit der Theatralik der Bühne und der Unmittelbarkeit des Fernsehens. In den Hauptrollen glänzen Al Pacino, Meryl Streep, Emma Thompson, Mary Louise Parker, Justin Kirk und Jeffrey Wright. Größtenteils spielen sie mehrere Rollen. Imposant ist vor allem Meryl Streep in den Rollen des Rabbi Isidor Kemelwitz, Hannah Pitt und Ethel Rosenberg. Die Miniserie erhielt zahlreiche Preise, darunter allein 11 Auszeichnungen bei den Emmy Awards.